und bildet euch Rücklagen. Ja, es gibt auch diesen schönen Begriff Fuck You Money und das ist genau das. Ja, also dafür kann der Notgroschen auch gerne genutzt werden, zu sagen, nee, sorry, geht irgendwie gerade gar nicht mehr, ich will hier raus, ich habe vielleicht was Besseres verdient, bin hier nicht mehr glücklich in dieser Beziehung und auch dafür kann der Notgroschen genutzt werden. Salü und herzlich willkommen zum Finanzupdate des Aprils. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Themen für euch mit dabei aus der Finanzbranche, aus dem feministischen Bereich. Und worum geht es heute? Darum, dass Frauen sich gerne mal scheiden lassen, wenn sie im Lotto gewinnen, anders als Männer. Darum, dass Männer öfter ohne Nachfrage eine Gehaltserhöhung bekommen, was ich vom Tagesgeldhopping halte und vor allem auch bei den Angeboten, die es aktuell gibt, von teilweise 3% Zinsen. Auch ganz spannend, 48% der Männer in den USA wollen nicht, dass ihre Frau mehr verdienen als sie. Und es gibt neue Maßnahmen, die sich die EU-Staaten überlegt haben, auf die sie sich geeinigt haben, um der Gender Pay Gap entgegenzuwirken. Los geht's! Tja, unser erstes Thema ist die unterschiedlichen Verhaltensweisen zwischen Frauen und Männern bei einem unerwarteten Geldsegen. Ja, die Überschrift, die ich dazu gelesen habe, lautet, wenn ein unerwarteter Geldsegen die Ehe gefährdet. Worum geht's da? Ja, Geld ist ja häufig ein Streitthema in der Beziehung. Es ist auch viel mit Sorgen behaftet, viel mit Ängsten und natürlich auch allen möglichen Glaubenssätzen und so weiter aus unserer Kindheit bis hin, ja, zu Existenz. Ängsten, über die man natürlich vernünftig sprechen sollte, am besten schon, bevor man die Partnerschaft eingeht. Das ist natürlich alles nichts Neues. Was aber durchaus neu ist, mich persönlich aber wenig überrascht hat, als ich das gelesen habe, ist Folgendes, wenn auf einmal viel Geld da ist. Ja, hier in diesem Beispiel wurden Befragungen durchgeführt, eine Studie durchgeführt, wenn eine Frau oder ein Mann im Lotto gewinnt, was dann mit der Ehe passiert. Und zwar ist es so, also es ist eine Forscher aus Schweden haben das beobachtet und haben genau untersucht und beobachtet und Ehepaare 10 Jahre lang begleitet, die mehr als 100.000 Euro im Lotto gewonnen haben. Ja, das ist ja schon ein Betrag, der deutlich etwas ändert für viele Menschen. 100.000 Euro ist schon ordentlich. Und Ergebnisse der Studie sind also, ein Lottogewinn senkt bei Männern die Wahrscheinlichkeit, sich über die Jahre hinweg scheiden zu lassen. Ja, sie bleiben dann lieber, wo sie sind, fühlen sich ganz wohl. Sie gehen auch eher eine stabile Beziehung ein. Sie führen also bessere Ehen als zuvor. Also nach dem Geldsegen führen sie bessere, stabilere Ehen als zuvor. Bei Frauen ist jetzt das komplette Gegenteil der Fall. Denn bei Frauen steigert das höhere Vermögen das kurzfristige Scheidungsrisiko erheblich. Viele Frauen haben sich kurz nach dem Geldsegen scheiden lassen. Jetzt die Erklärung dazu, warum ist das so? Ihr könnt es euch schon denken. Vor allem Frauen, die vielleicht nur ein geringeres Einkommen haben oder auch ganz generell ein geringes Vermögen, haben sich kurz nach dem Lottogewinn scheiden lassen. Grund hierfür ist natürlich auch wieder eine finanzielle Abhängigkeit. Ja, das zeigt es ja ganz klar, dass finanzielle Abhängigkeiten von Frauen gegenüber Männern eben genau dazu führen können, dass sie sich scheuen, sich scheiden zu lassen, obwohl sie unglücklich sind in der Ehe, wahrscheinlich schon relativ lange. Habe ich auch immer wieder aus meiner Community, ja, 10 Jahre lang eine Ehe geführt, die eigentlich 7 Jahre lang davon irgendwie gar nichts mehr war. Aber aufgrund von finanziellen Abhängigkeiten, ja, trauen sich die Frauen dann nicht oder sehen vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, sich dann eben scheiden zu lassen. Und mit diesem persönlichen, mit diesem plötzlichen Geldsegen, so ein Lottogewinn von 100.000 Euro, ja gut, der erübrigt sich ja genau diese Sorge. Das heißt, das, was mich noch in dieser Ehe gehalten hat, ja, diese ungesunde finanzielle Abhängigkeit, dass, wenn das das Einzige war, was mich noch da drin gehalten hat, jetzt bekomme ich 100.000 Euro und zack, ja, dann hält mich halt einfach gar nichts mehr. Ja, natürlich sollte diese Frau idealerweise auch von vornherein nichts halten, aber so ist dann nun mal die aktuelle Situation. Meine kurze Einschätzung dazu ist natürlich, ja, eine sehr, also maximal, ja, wie soll ich das sagen, ungünstige, ungesunde vor allem auch Situation, wenn man an einer Beziehung festhalten muss, aufgrund finanzieller Engpässe, finanzieller Sorgen. Also es gibt ja auch durchaus dann die Fälle, wo sowas auch einfach ausgenutzt wird. Ja, es besteht eine komplette Machtverschiebung, wahrscheinlich in solchen Graden, dass sie kaum noch, also dass es super schwierig ist, da überhaupt wieder auf einen grünen Nenner zu kommen. Und das sollte natürlich nicht sein. Ja, keine Frau sollte eine Entscheidung und schon gar nicht, ja, so eine Lebensentscheidung wie in einer Partnerschaft. Ich meine, man wohnt unter einem Dach, ja, man verbringt so viel Zeit miteinander. Ja, das sollte natürlich überhaupt nicht so sein, dass eine Frau sich so stark abhängig machen muss von Partner, Partnerin. In dem Fall war es jetzt eine Mann-Frau-Beziehung. Also auch da wieder, ja, es ist super wichtig, wie immer, dass ihr euch um eure Finanzen kümmert. Ihr braucht ein eigenes Konto, ihr braucht ein eigenes Einkommen. Da muss ich gerade wieder hier an diesen TikTok-Trend denken, diese Stay-at-home-Girlfriends, ja, die ihren Lebenssinn daraus ziehen, ihren Partner zu Hause schön zu bepempern und zu versorgen, ohne ein eigenes Geld zu bekommen. Ihr braucht einen eigenen Notgroschen, ihr braucht eine eigene Altersvorsorge, ihr braucht ein eigenes Vermögen. Anders funktioniert es nicht. Ansonsten schlittert ihr genau in diese Falle rein, die dieser Forschungsversuch ja wunderbar und auch sehr traurig nochmal bestätigt und gut beleuchtet. Ansonsten seid ihr einfach vollkommen abhängig. Ja, und wie ihr da rauskommt, ich denke, das ja, könnt ihr dann sehr gerne hier in den verschiedenen Podcast-Folgen auch hören und dann natürlich auch es lernen. Ja, am Ende ist Finanzen, Finanzmanagement, Vermögenaufbau ist ein sehr großer Teil auch Handwerk. Es gibt bestimmte Regeln, wie es funktioniert. Es gibt bestimmte Regeln, wie es nicht funktioniert. Es gibt vor allem sehr, sehr viele Fehler, die es zu vermeiden gilt. Und dann seid ihr schon sehr gut mit dabei. Und ich möchte auch euch nochmal ermutigen, da auch klein anzufangen, ja, ein eigenes Konto zu haben. Das ist das absolute Minimum, ja. Und wenn da erstmal nur 500 Euro drauf liegen, ist das besser, als wenn da 0 Euro drauf liegen, ja. Also ihr müsst jetzt nicht von 0 auf 100, von heute auf morgen 100.000 Euro oder irgendwo auf dem Konto liegen haben. Das ist einfach unrealistisch. Aber fangt halt an, ja, und führt auch diese Unterhaltung und führt diese Gespräche und diese Konversation und bildet euch Rücklagen, ja. Es gibt auch diesen schönen Begriff Fuck you Money und das ist genau das, ja. Also dafür kann der Notgroschen auch gerne genutzt werden, zu sagen, nee, sorry, geht irgendwie gerade gar nicht mehr, ich will hier raus, ich habe vielleicht was Besseres verdient, bin hier nicht mehr glücklich in dieser Beziehung und auch dafür kann der Notgroschen genutzt werden, um vielleicht kurzfristig, ja, Ausgaben decken zu müssen, die halt sonst nicht so eingefallen sind, wenn man nicht gerade bei einer Freundin auf der Couch schlafen kann oder so. Also, Lirum Larum, ein Geld, das ist das Fazit, ein Geldsegen sorgt bei Männern dafür, dass sie eine stabilere Beziehung nochmal aufbauen und bei Frauen sorgt es kurzfristig dazu, dass sie sich eher scheiden lassen. Unser nächstes Thema. Frauen erhielten im Jahr 2022 seltener Gehaltserhöhungen als Männer laut einer Befragung. Und zwar hat die Jobplattform Indeed eine Befragung durchgeführt von 1000 Beschäftigten. Das Thema war Gehaltserhöhungen Frauen versus Männer, da zu vergleichen, wie hoch waren die Gehaltserhöhungen und vor allem, was musste auch dafür getan werden, um diese Gehaltserhöhung überhaupt zu bekommen. Die Ergebnisse waren, 47% der Frauen haben letztes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen, also im Jahr 2022, das Untersuchungsjahr, versus 56% der Männer. 47% versus 56%. Könnte man erstmal meinen, naja, gut, ist ja relativ nah beieinander, trotzdem ist es halt immer noch ein Unterschied von 20%, ja. Das Spannende kommt dann aber auch noch. Denn von diesen 47% haben 22% die Initiative ergriffen, ihr Gehalt zu verhandeln. Die anderen haben es anscheinend so bekommen, automatisch. Bei den Männern haben nur 16% die Initiative ergriffen und 56% haben ja aber eine Gehaltserhöhung bekommen. Das heißt, der Großteil der Männer, die eine Gehaltserhöhung bekommen haben, die haben nicht mal danach gefragt. Die bekommen es einfach so, weil Thomas für Michael so ungefähr. Also Männern wird anscheinend viel öfter freiwillig eine Gehaltserhöhung angeboten. Ja, also da auch wieder totale Ungerechtigkeit. Was auch noch herauskam, Frauen haben im Jahr 2022 im Schnitt 79 Euro mehr Bruttogehalt pro Monat bekommen als noch im Vorjahr. Frauen 79 Euro mehr Bruttogehalt. Männer 132 Euro mehr Bruttogehalt. Also 53 Euro mehr haben Männer bekommen. Das sind 636 Euro im Jahr. was das auf 10, 20, 30, 40, 50 Jahre investiert heißt. Am Aktienmarkt zu 8%, könnt ihr euch jetzt gerne selber mal ausrechnen. Aber genau durch sowas kommen dann die Gender Lifetime Earnings Gap, Gender Pension Gap und so weiter alles genau zustande, weil über die Zeit wird diese Spanne einfach immer größer, weil die eine Person bleibt halt bei null, mehr oder weniger, und die andere Person kann halt 636 Euro mehr einzahlen, investieren, profitiert exponentiell vom Zinseszinseffekt, während die andere Person einfach nichts macht. Deswegen wird diese Schere einfach immer sehr, sehr viel größer. Leider gibt es noch eine schlechte Nachricht darüber on top. Auch die Gründe für die Gehaltssteigerung unterscheiden sich. 20% der Frauen profitierten nämlich vom gesteigerten Mindestlohn. Das heißt, eine gesetzliche Verpflichtung, das Gehalt anzuheben. Sie haben deswegen eine Gehaltserhöhung bekommen. 20%. Von den 47, die eine Gehaltserhöhung bekommen haben, also fast die Hälfte, waren einfach mal sowas von schlecht bezahlt, unter Mindestlohn, dass sie jetzt gesetzlich eine Gehaltserhöhung bekommen mussten. Ja, bei den Männern hat das nur 11% betroffen. Also auch da wieder, also erstmal, ja, was ist die gute Nachricht? Erstmal gut, dass immerhin 22% der Frauen ihr Gehalt verhandelt haben. Ja, das ist schon mal ganz gut, dass das so langsam auch ein bisschen ankommt und dass ihr euch das traut und dass ihr auch wisst, was ihr wert seid und so weiter. Hier nochmal der Hinweis, achtet wirklich darauf, dass es auch marktgerecht ist. Ja, also dass ihr euren Marktwert, eure Arbeit, eures Berufes kennt, dass ihr da auch nicht zu krass, out of limit irgendwie reingeht und jetzt als Junior Social Media Managerin 70.000 Euro verdienen wollt oder so. Achtet darauf in der Vorbereitung, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Aber gut, dass 22% der Frauen das verhandelt haben. Aber es geht natürlich auch gar nicht, dass Männer öfter als Frauen eine Gehaltserhöhung angeboten bekommen aus dem Nichts, ja, aus dem, keine Ahnung, aus der Bro-Culture heraus. So, meine Einschätzung dazu, wie finden wir das? Erstmal richtig cool natürlich, dass 22% immerhin der Frauen ihr Gehalt verhandelt haben. Das sind schon mal gute Nachrichten. Trotzdem geht es natürlich gar nicht, dass Männern öfter als Frauen einfach aus dem Nichts eine Gehaltserhöhung angeboten wird. Ja, auch das zeugt wieder von so einer gewissen Bro-Culture, denke ich mal. Und was zeigt es euch? Ja, was ist die Message an euch? Wartet also nicht drauf. Ja, das sind jetzt die harten Zahlen dazu, dass es höchstwahrscheinlich kommen wird. Oder euer männlicher Kollege bekommt dann die Gehaltserhöhung. Und vor allem auch Gehaltsverhandlungen, sich gut darauf vorzubereiten. Ja, das fängt schon damit an, erstmal eure Glaubenssätze vielleicht nochmal zu hinterfragen zu eurem Wert in Anführungsstrichen. Das ist gerade nochmal ein ganz guter Punkt. Euer Gehalt, das, was ihr verdient, ist nicht euer Wert als Mensch. Ja, das wird manchmal ein bisschen vermischt. Das ist es nämlich nicht. Bereitet euch vernünftig darauf vor, guckt auch euren Marktwert an. Ja, also wir haben es bei uns teilweise, dass wir Bewerbungen bekommen. Junior Social Media Managerin mit Gehaltsvorstellung von 70.000 Euro oder so. Ja, das landet direkt auf dem Stapel. So. Vollkommen am Marktwert vorbei, ja. Also zeigt jemand, dass er die Stelle vielleicht gar nicht so richtig verstanden hat oder so. Also bereitet euch gut darauf vor. Dazu gibt's ja auch gute Coachings, zum Beispiel bei Frau Verhandelt, einer sehr geschätzten Kollegin von mir. Bereitet euch darauf vor und sprecht es dann an, leitet es vernünftig ein und alles machen, außer drauf zu warten, ist, glaube ich, gerade ein guter Tipp. Kommen wir zu unserer nächsten News im Finanzupdate vom April, und zwar Tagesgeldkonto lohnt sich wieder richtig. Ich hatte in den letzten Updates ja schon darüber berichtet, wie Scalable und auch Trade Republic auf die Konten wieder richtig Zinsen bezahlen. Jetzt legt die ING nach, macht ordentlich Schlagzeilen. Dort gibt es jetzt 3% aufs Tagesgeld, aber Achtung, nur für 6 Monate. Also auch da wieder schönes Kleingedruckte lesen. Für wen gilt das? Für Neukundinnen und Bestandskundinnen. Solltet ihr jetzt also die Bank wechseln? Naja, kommt drauf an, nicht unbedingt. Verabschiedet euch bitte von Tagesgeldhopping. Das ist in meinen Augen vollkommener Quatsch, ob es jetzt irgendwo 2,5 oder 3% Zinsen gibt für 6 Monate. Ja, nein, vielleicht. Da ist eure Zeit wirklich besser investiert beim Investieren, ja. Also die paar Euro, die ihr da Unterschied macht, rechtfertigen überhaupt nicht die Zeit, die ihr da reinsteckt. Es gibt ja Menschen, die machen alle halbe Jahre, jedes Jahr ein neues Tagesgeldkonto auf. Hat sich die letzten Jahre jetzt nicht so gelohnt, aber davor irgendwann mal schon. Macht das bitte einfach nicht, ja. Also Auf dem Tagesgeld sollte ja sowieso nur euer Notgroschen liegen und vielleicht noch das Geld für eure kurzfristigen Sparziele. Alles andere gehört investiert und da macht ihr die Rendite. Ja, da macht ihr die 20.000, 50.000, auf lange Sicht 500.000 Euro Rendite und nicht auf dem Tagesgeldkonto, ob ihr da 2,5 oder 3% Zinsen bekommt bei den 10.000 Euro, die da rumliegen. Also da schaut wirklich, wo eure Ressourcen am besten investiert sind, eure Energie und eure Zeit am besten eingesetzt ist. Aber klar, solltet ihr mal schauen, ob sich der Aufwand lohnt. Ja, wenn ihr jetzt gerade noch ein Tagesgeldkonto habt, wo es gar keine Zinsen gibt, dann lohnt sich das definitiv, da was rüber zu schichten. Ich sage mal, bei 20.000 Euro lohnt es sich noch mal mehr als bei 1.000 Euro. Aber ja, mittlerweile, heute braucht man eigentlich kein Tagesgeldkonto mehr haben mit 0% Zinsen. Das geht ja jetzt gerade erst richtig los. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Apple zum Beispiel jetzt auch eine Bank aufmacht und 4% Zinsen verspricht. Also das geht jetzt gerade erst richtig los, das Thema. Und ich meine, klar, man könnte jetzt auch noch ein paar Monate warten, wenn ihr jetzt gerade bei einer Bank seid, die noch die Zinsen noch nicht angehoben haben. Es ist recht wahrscheinlich, dass sie das tun werden. Ja, und dann spart ihr euch den ganzen Hassel oder könnt ihr mal freundlich nachfragen beim Kundenservice, wann es denn dann soweit ist. Also, weil ihr sonst natürlich irgendwie dann auch das Konto wechseln müsst und so weiter. Vielleicht ein bisschen Druck auszuüben. Schaut auch, was sind die Kontoführungsgebühren. Ja, die sind ja auch unterschiedlich. Lohnt es sich dann überhaupt, den ganzen Aufwand zu betreiben? Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, also neben Tagesgeldhopping, ja, Graubereich, aber was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, und ich hoffe, auf die Idee kommt nicht mal irgendjemand von euch, irgendwelche Sparpläne, ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne oder sowas zu pausieren, um da jetzt das Geld rüber zu schichten auf ein Tagesgeldkonto. Das machen wir natürlich auf gar keinen Fall. Bei Tagesgeldkonten ist es dann auch das, was es ist. Und ihr habt nicht den Uplift am Aktienmarkt. Und ich meine, wir planen ja auf die nächsten 15, 20 Jahre, 30, 40, 50 Jahre. Da könnt ihr davon ausgehen, dass sich die Zinsen auch nochmal sehr stark wieder ändern werden. Wir haben es jetzt gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, wie sich so dieser Zyklus dann einmal vollzieht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vor ein paar Jahren schon mal waren mit den Zinsen und es wird auch wieder weniger werden. Denn euer Ziel ist ja immer noch, Vermögen stabil über die nächsten Jahre aufzubauen, um ein sicheres Fundament zu haben. Und das gelingt am besten immer noch breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt. Also wie finden wir das, diese ganzen Bewegungen, Tagesgeldkonto, was sich da gerade tut, das finden wir natürlich super. Ja, wir haben bekommen lieber ein paar Zinsen auf den Notgroschen, auf gar keine. Ihr habt hoffentlich alle eure Notgroschen oder wenn der auch noch im Aufbau ist, auf dem Tagesgeldkonto liegen. Nehmt da auf jeden Fall die Zinsen mit, die ihr gerade habt, oder orientiert euch ein bisschen nach oben. Aber wie gesagt, konzentriert euch auf die wichtigen Dinge, wie die Strategie für eure Altersvorsorge, für euer finanzielles Fundament. Die Zeit, die ihr braucht, um nach anderen Tagesgeldkonten zu wechseln, wieder zurück, solltet ihr lieber dafür nutzen, eure Finanzen im Allgemeinen einfach anzugehen, Klarheit zu bekommen, wo ihr steht, Status Quo-Analyse, Ziel, wo will ich denn eigentlich hin, und vor allem dann auch die ersten Schritte zu gehen, um in diese finanziell sichere Zukunft zu gelangen. Ja, also wenn wir mal in die Zukunft spulen, also euer 80-jähriges Ich, ja, euer 80-jähriges Zukunfts-Ich wird sich kaum ärgern, dass ihr damals im Jahr 2023 nicht die 3% Zinsen von der ING mitgenommen habt, sondern eher, dass ihr keine goldene Gans aufgebaut habt, um euch ein passives Einkommen, eine Rente im Alter aufzubauen. Ja, also fokussiert euch auf die großen Dinge, auf die großen Steine, auf die großen Dominos, auf das, was wirklich Rendite macht und euch nach vorne bringt. Alles andere nehmen wir super gerne mit. Packt eure Notgroschen, packt den so hin, dass er da das Maximum rausholt, meinetwegen. Aber dann ist das Thema auch abgehakt und dann geht es wirklich darum, in alles andere zu investieren, nämlich in eure finanziell sichere Zukunft. Und die liegt in eurem Depot und in eurer Asset Allocation und nicht unbedingt im Notgroschen. Eine interessante Neuigkeit aus den USA. Immer mehr Frauen verdienen mehr als ihre Ehemänner. Die Hausarbeit bleibt aber weiterhin ungleich verteilt. Das ist ein Report vom Pew Research Center. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist eine Art Think Tank in den USA, politisch neutral, gibt aber Empfehlungen und schaut sich halt anscheinend solche Dinge auch an. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Also wichtig, ja, das ist sehr USA-spezifisch jetzt hier. Die Finanzkraft von Frauen in Partnerschaftsmodellen von Mann, Frau nimmt zu. Also im Jahr 1972 haben nur 5% der Frauen alleine das Haushaltseinkommen gestellt. 2022 waren es schon 16%. 5% gegenüber 16% ist schon mal eine gute Entwicklung. Ich finde es immer noch relativ wenig, aber es ist trotzdem so, dass fast dreimal so viele Frauen im Jahr 2022 genauso viel oder sogar mehr Einkommen nach Hause bringen als die Männer im Vergleich zu 1972. Heißt also, immer mehr Frauen verdienen genauso viel oder sogar mehr Geld als ihr Partner. Und so ist auch der Anteil der männlichen Breadwinnern, so wird es da genannt, also Personen, die halt substanziell zum größeren Anteil am Gesamteinkommen beitragen, ist von 85% von 1972 auf 55% 2022 zurückgegangen. Ja, das ist also quasi die andere Bewegung. Trotzdem, ja, findet diese Studie auch heraus, sind die Anteile an Kindererziehung und Haushalt immer noch sehr ungleich zu Ungunsten von Frauen verteilt. Das heißt, Frauen gehen mehr arbeiten, verdienen mehr Geld und leisten aber trotzdem noch mehr Care-Arbeit als die Männer. Das kennen wir alle, Gender Care Gap und so weiter, Mental Load und so. Jetzt aber noch ein Kracher zum Schluss. Eigentlich irgendwie auch wieder nicht so richtig überraschend. Die Männer wollen gar nicht mal unbedingt, dass ihre Frauen mehr Geld verdienen als sie. 48% der Männer, die dort befragt wurden, geben an, dass sie es bevorzugen würden, mehr Geld als ihre Frauen zu verdienen. Willkommen im patriarchalischen System. Passt auch zu der Erkenntnis aus anderen Studien, die gezeigt haben, dass der emotionale Stress bei Männern steigt, wenn ihre Frau mehr als 40% zum Haushaltseinkommen beitragen. Ja, da kann man jetzt psychologisch wahrscheinlich super gut irgendwie dran gehen, aber schon auch krass, ja. Also wenn das so ist, kann man sich ja überlegen, okay, was tun denn Männer vielleicht auch dafür, dass die Frauen nicht so viel verdienen? Ja, kein Wunder, dass sie auch nicht die Care-Arbeit abnehmen, weil vielleicht insgeheim hoffen sie darauf, dass die Frau das gar nicht beides schafft und dann doch wieder nur in Teilzeit, weil dann bin ich hier wieder der Breadwinner und so weiter. Ist schon krass. Also wie finden wir das? Super, dass sich da was tut, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ja, 1972 gegenüber 2022 ist ja auch einfach mal... Das ist jetzt 50 Jahre so, ja. Gut, dass sich da mal was getan hat und dafür finde ich immer noch zu wenig. Naja, wir können mal das Minimalste mitnehmen. Es entwickelt sich in die richtige Richtung. Entwicklung ist halt gut, aber trotzdem, ja, sehr, sehr blöd, dass die Care-Arbeit dann natürlich nicht umverteilt wird und auch, dass Männer sich anscheinend so gekränkt fühlen oder so viel mehr Stress verspüren, wenn die Frau auf einmal mehr verdient. Das sehen wir auch Wahnsinn. Also da wieder Augen auf bei der Partnerwahl, auch bei dem Thema. Also meine Tipps da an euch, wie gesagt, das ist jetzt sehr USA-lastig gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland auch nicht so super anders aussieht. Ja, versucht die Care-Arbeit aufzuteilen, den Mental Load aufzuteilen, macht eine Liste, was da so alles anfällt. Für die Person, die damit wenig zu tun hat, ist das auch... Also die können sich das nicht vorstellen, was das alles ist, ja, was dieser Mental Load alles wirklich ist, dass so ein Kindergeburtstag, dass irgendwie Kinderarzttermine einkaufen, Wäsche waschen, neue Bodies kaufen, oh, das Kind ist schon wieder gewachsen, wir brauchen jetzt Windelgröße Nummer 4, dass das alles auch Arbeit ist, ja, also macht das transparent, macht euch eine Liste mit allen Dingen, die anfallen, versucht es aufzuteilen, zu planen, wer macht was, vielleicht macht jemand ja auch etwas total viel lieber, vielleicht geht die eine Person viel lieber einkaufen als die andere oder so. Ja, macht euch da, baut euch da ein System und nehmt da auch gerne das Heft in die Hand. Wie gesagt, ich glaube, der andere Teil in der Partnerschaft, der andere Elternteil oder wie auch immer, ja, hat das gar nicht so auf dem Schirm. Und da dürft ihr auf jeden Fall das mal transparent machen, so als ersten Schritt, um dann ein Gespräch zu öffnen und zu sagen, sag mal, wie wollen wir das jetzt hier alles eigentlich handhaben? So funktioniert es halt einfach nicht, so geht es halt nicht weiter. Wenn ihr es euch leisten könnt, könnt ihr natürlich auch externe Hilfe mit hinzuziehen oder ich meine, heutzutage wird das Essen ja auch geliefert, auch die Lebensmittel und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedene Tools und Mechanismen, um dann vielleicht auch genau das alles nochmal ein bisschen geringer zu halten. So, und die letzte News für heute. Firmen müssen Gehaltsunterschiede offenlegen. Die EU-Staaten haben eine Regelung beschlossen, um dem Gender Pay Gap entgegenzuwirken. Und zwar müssen Unternehmen in Europa künftig Gehaltsunterschiede transparent machen. Vor allem betrifft das Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten, also eher so die Konzerne. Die müssen unter anderem einen jährlichen Bericht vorlegen, wie stark sich Löhne von Männern und Frauen unterscheiden. Grund dafür, ja, Frauen verdienen weiterhin im Schnitt 13% weniger als Männer. Gender Pay Gap, wisst ihr alle, bereinigt, unbereinigt und so weiter, diese ganzen Zahlen. Fakt ist, es gibt immer noch einen großen Unterschied. Auch kleinere Unternehmen sind jetzt von dieser Regelung betroffen. Allerdings gelten dann nicht so krass strenge Regeln, sondern die Informationen müssen seltener vorgelegt werden, müssen auch erst in ein paar Jahren damit anfangen, haben also noch ein bisschen Vorlauf, das nochmal alles wieder so schön gerade zu ziehen. Und für Unternehmen mit weniger als 100 Angestellten gilt laut EU-Parlament diese Pflicht nur, sobald sie von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dazu aufgefordert werden. Könnte man ja mal dann machen. Ja, also fordert doch mal auf. Und auch die Geheimhaltungsklausel über das Gehalt soll künftig verboten werden. Und außerdem, wenn Lohndifferenzen größer als 5% festgestellt werden, soll es eine verpflichtende Untersuchung gemeinsam mit Arbeitnehmervertretung geben. Also ihr seht, da wird einiges getan auf EU-Ebene, um den Gender Pay Gap ja einzufangen, entgegenzuwirken, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zu ermöglichen. Wie finden wir das? Eine richtig, richtig gute Sache. Überfällig, gut, dass es jetzt passiert. Bin mal gespannt, wie es dann in der Praxis auch wirklich aussieht, ja, und was dann auch eventuelle Strafen sein könnten, wenn dem dann nicht so ist oder wie das dann geregelt wird. Offenlegung ist ja schon mal gut, aber okay, was dann? Ja, what's next? Aber der erste Schritt ist ja schon mal super. Der Gender Pay Gap wird sichtbarer, genau, klar. Aber trotzdem muss es dann natürlich auch weitergehen. Das war erstmal so das Finanzupdate für den April. Wie in jeder Podcast-Folge habe ich auch heute wieder eine schöne inspirierende Nachricht von einer Frau aus der Community. Und diesmal ist es Nina. Sie hat uns eine Bewertung geschrieben auf Trustpilot. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Seht ihr etliche Bewertungen zu uns. Nina schreibt, warum das Mentoring sein Geld zu 100% wert ist. Für alle, die noch zögern, ob sie das Geld für das Mentoring wirklich investieren wollen, tut es. Ich habe selbst gezögert, aber es war die beste Investition, die ich bisher getätigt habe. Ja, ihr könnt euch alle die Inhalte selbst zusammensuchen, aber wenn ihr das Ziel habt, das Thema Finanzen strukturiert anzugehen und am Ende auch wirklich einen Haken dahinter zu setzen, kann ich euch das Mentoring zu 100% empfehlen. Ich selbst wäre ohne das Mentoring in so kurzer Zeit niemals so weit gekommen. So ist es. So, was erwartet euch in der nächsten Folge? Endlich mal wieder ein Money Talk, und zwar mit Ingo, der ist ja Mentoring-Coach, zum Thema Versicherungen. Versicherung, Grundsicherung. Wir gehen darauf ein, was ist der Unterschied zwischen Lebensstandard und Grundsicherung, Versicherung, welche Versicherung braucht ihr, welche nicht, wofür sind eigentlich jetzt ETFs gedacht und wofür nicht, was sind die Red Flags, ja, in euren Versicherungsverträgen, die ihr euch mal anschauen könnt. Und dort verkünde ich auch eine noch sehr, sehr große Neuerung, ein sehr großes Update im Mentoring, was es wirklich in sich hat. Und das Besondere daran ist, dass es erstmal ein Testlauf ist. Das heißt, dieses besondere Angebot, was ich dann in der Podcast-Folge nochmal erläutern werde, gilt ab dann für die ersten 100 Teilnehmerinnen, die ins Mentoring kommen. Aber ich kann euch sagen, das wird groß. Ja, solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also hört euch definitiv die nächste Folge an mit Ingo zum Thema Grundsicherung. Und ja, lauscht dem, was wir euch da Neues anbieten im Mentoring-Programm. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir doch gerne wie immer 12 von 10 Sternchen. Freue ich mich sehr drüber. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.